D-Radio Wissen. Update.
Wir gehen davon aus, dass ein echter Anschlag auf dem Bahnhof Bonn geplant war. Nach unseren Ermittlungen handelt es sich um keine Attrappe, sondern wir müssen von einem ernstzunehmenden Anschlagsversuch ausgehen.
Bundesanwalt Horst Salzmann, heute kurz vor dem Prozessbeginn um den versuchten Bombenanschlag in Bonn. Der radikale Islamist Marco G. soll vor knapp 2 Jahren, am 10. Dezember 2012, eine Reisetasche mit einer Rohrbombe auf dem Bonner Hauptbahnhof abgestellt haben, die aber nicht zündete. Seit heute steht er deshalb in Düsseldorf vor Gericht. Das ist Thema im Update. Ich bin Anne Zuber. Hallo zusammen.
Update.
Los ging der Prozess heute erstmal mit Verspätung. Die Verteidigung hat unter anderem einen Befangenheitsantrag gestellt. Darüber will der Richter aber später entscheiden. Die wichtigste Frage in der Verhandlung ist, warum ist die Bombe nicht explodiert und war sie überhaupt zündfähig? Denn ein Zünder ist nie gefunden worden. Verteidiger Peter Krieger hält die Anklage deshalb für nicht schlüssig.
Die Anklage ist für mich eine Zusammenstellung, eine Anhäufung von Mutmaßungen, Vermutungen, unbewiesenen Behauptungen. Von Weitem sieht es so aus wie ein Beweisgebäude, das der Generalbundesanwalt errichten will. Wenn man näher hinguckt, stellt man fest, dass es doch eher ein Haufen Steine ist.
Die Polizei hat die Bombe damals mit einem Schuss aus einer Wasserkanone zerstört. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass dabei der Zünder weggespült wurde. Sie ist davon überzeugt, dass die Bombe im Umkreis von mindestens 3 Metern für Tote und Verletzte gesorgt hätte. Norbert Wagner von der Polizei Köln hat das im Dezember 2012 so geschildert.
Hätte das Ammoniumnitrat in diesem Metallrohr umgesetzt, hätte es eine beachtliche Sprengkraft entwickelt, die auch eine große Splitterwirkung verursacht hätte und damit natürlich auch sicherlich einen erheblichen Schaden Menschen zugefügt hätte.
Außerdem sieht die Bundesanwaltschaft genug Beweise dafür, dass Marco G. für die Bombe verantwortlich war. Die Polizei hat bei ihm einen USB-Stick mit einer Anleitung zum Bombenbauen gefunden und an der Bombe selbst DNA-Spuren seines kleinen Sohnes. Außerdem hatte der Angeklagte explosionsfähiges Material in seinem Kühlschrank. In dem Prozess geht es noch um einen zweiten Vorwurf. Neben Marco G. sind noch 3 andere mutmaßliche islamistische Terroristen angeklagt. Alle 4 sollen geplant haben, den Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Pro-NRW, Markus Beisig, zu töten. 3 Monate nach dem gescheiterten Bonner Bombenanschlag. Die 4 Angeklagten schweigen zu beiden Vorwürfen. Allerdings haben sie sich in der Haft ziemlich klar ideologisch geäußert. Das hat der Terrorismusexperte der ARD, Holger Schmidt, heute Morgen bei D-Radio Wissen gesagt.
Also sie haben sich beispielsweise dazu geäußert, wie sie denn so die Welt sehen. Und da wird sehr deutlich, das sind sehr krasse Äußerungen, beispielsweise aus einem Brief, der an die Bundesanwaltschaft geschrieben wurde von einem der Angeklagten. Und da steht so sinngemäß drin, wir wollen den Satan bekämpfen und der Satan, das seid ihr. Das ist, glaube ich, zur Einstimmung in den Prozess nicht gerade das, was man tut, wenn man ein mildes Urteil erwartet.
Angesetzt für den Prozess sind 55 Verhandlungstage bis nächsten April. Allerdings rechnen Experten damit, dass das Verfahren bis zu 2 Jahre dauert. Dann könnte der Hauptangeklagte lebenslang ins Gefängnis kommen, die anderen 3 für 15 Jahre.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Prozess um den versuchten Bombenanschlag am Bonner Hauptbahnhof wird auch in den sozialen Medien diskutiert. Freewheeling Franklin fragt zum Beispiel auf tagesschau.de, ist es denn nicht völlig gleichgültig, ob die Bombe einen Zünder hatte oder nicht und falls ja, was mit ihm passiert ist? Wer so etwas plant und oder durchführt, gehört für sehr lange Zeit weggesperrt. Schon alleine für den Schrecken, den er nichtsahnenden Reisenden zugefügt hat und um eventuelle Nachahmer abzuschrecken. Bei so einem Vorhaben endet für mich jegliches Verständnis. Fatherland Slim antwortet darauf, nein, es ist nicht gleichgültig. Es mag hier, wie auch beim NSU-Prozess, schwer erträglich sein, aber so ein Verfahren hat juristisch wasserdicht zu sein. Eine Bombe, die keinen Zünder hatte, ist eine Attrappe, sofern sie von vornherein keinen hatte. Und es wurde ja keiner gefunden. Deswegen ist es sehr wichtig, was mit einem eventuellen Zünder passiert sein könnte, weil es beweisen könnte, dass es einen gegeben hat. Es würde nämlich den Unterschied zwischen grobem Unfug und Mordversuch bedeuten. Regierungshörig zweifelt insgesamt an dem Verfahren und nennt das alles sehr dubios. Mal wieder eine neue Version zum Zünder, die ich noch nicht kannte. Er wurde von einem Wasserstrahl weggespült. Ganz ehrlich, eine wahrheitsgemäße Aufarbeitung erwarte ich von diesem Verfahren nicht. Siehe zum Beispiel auch NSU-Prozess. Und Pascal Funke sieht es mit Humor und twittert, bezüglich Prozess gegen Islamist. Wenn sich diese Leute als Werkzeug Gottes sehen, ist eine nicht explodierende Bombe dann nicht ein Zeichen?
Was sonst noch wichtig war?
4 radikale Islamisten stehen in Düsseldorf vor Gericht und in Wuppertal hat eine Aktion radikaler Islamisten jetzt bundesweit für Entsetzen gesorgt. 11 Salafisten waren vor ein paar Tagen als selbsternannte Scharia-Polizei durch Wuppertal gezogen. Gegen sie läuft ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. NRW-Innenminister Ralf Jäger hält die bestehenden Gesetze gegen solche Gruppen für ausreichend.
Der Rechtsstaat hat ausreichend Instrumente, um gegen diese paar Verwirrten, die da in Wuppertal aufgetreten sind, vorzugehen. Die stellen auch nicht das eigentliche Problem dar. Viel problematischer ist, dass auf diese Szene der Salafisten, die fast ausschließlich aus jungen Männern besteht, ein Reiz da ist, in den Dschihad zu ziehen, verroht und zusätzlich radikalisiert dann aus Syrien zurückkehren.
Genau solche mutmaßlichen Rückkehrer, allerdings nicht aus Syrien, sondern aus Kenia, hat die Polizei am Wochenende auf dem Frankfurter Flughafen festgenommen. Den Männern wird vorgeworfen, Mitglieder der radikal-islamischen Terrorgruppe Al-Shabaab zu sein. Laut Bundesanwaltschaft gibt es aber keine Hinweise darauf, dass sie konkrete Anschläge in Deutschland geplant haben.
Gute Neuigkeit, der Waffenstillstand. Besser noch wäre ein Friedensplan, aber die Sanktionen kommen trotzdem.
So hatte es der britische Premier David Cameron schon angekündigt. Die Länder der Europäischen Union planen schärfere Sanktionen gegen Russland. Inhaltlich verabredet ist eigentlich schon alles. Jetzt fehlt noch der offizielle Beschluss und der verzögert sich. Für heute Abend soll es ein Sondertreffen der EU-Botschafter dazu geben. Konkret geht es um Konten und Reisesperren für 20 Personen. Zum Beispiel für pro-russische Aufständische in der Ostukraine und für Meinungsführer aus der russischen Wirtschaft und Politik. Außerdem sollen es russische Staatsbanken, Rüstungsfirmen und Erdölunternehmen schwerer haben, in Europa Kredite zu bekommen. Schon bevor die Sanktionen offiziell veröffentlicht waren, hat der russische Regierungschef Dmitri Medvedev Gegenmaßnahmen angekündigt. Er sagte einer russischen Zeitung, dass er ein Überflugverbot für westliche Airlines für denkbar hält. Die Maut kommt, denn sie steht im Koalitionsvertrag. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel jetzt in einem Interview mit Sat.1 gesagt und hat sich damit in den Streit um die Pkw-Maut eingeschaltet. Der läuft seit Monaten in der Großen Koalition und zwar vor allem innerhalb der Union. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat seine Pläne heute nochmal verteidigt im Bierzelt in Bayern.
Ich will überhaupt niemanden diskriminieren, aber ich will endlich dafür sorgen, dass die Benachteiligung der deutschen Autofahrer aufhört. Das ist mein Interesse, liebe Freunde.
Kritik an der Maut kam zum Beispiel aus dem Finanzministerium. Medien berichten, dass Finanzminister Schäuble davon ausgeht, dass die Regierung durch die Maut viel weniger einnimmt als geplant. CSU-Chef Horst Seehofer hat Schäuble Sabotage vorgeworfen. Die CSU hatte mit der Maut Wahlkampf gemacht und sie ihren Wählern praktisch versprochen. Die deutschen Beschäftigten machen mehr Überstunden als Arbeitnehmer in anderen Ländern der Eurozone. Das berichtet EU-Sozialkommissar Laszlo Andor in der Zeitung Die Welt. Er sagt, dass es in keinem anderen Euroland einen so großen Unterschied zwischen tarifvertraglich vereinbarter und tatsächlicher Wochenarbeitszeit gibt. Nach EU-Angaben sind in Deutschland im Durchschnitt 37,7 Stunden Arbeitszeit vereinbart. In der Realität arbeiten die Deutschen aber 3 Stunden mehr pro Woche.
Was noch wichtig wird.
US-Präsident Barack Obama will in den nächsten Tagen erklären, wie die USA in Zukunft gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat vorgehen will. Morgen will er seinen 3-Stufen-Plan den Kongressspitzen vorstellen und übermorgen eine Rede an die Nation halten. Bei NBC hat Obama schon vorab gesagt:
This is not the equivalent of the Iraq War. What this is similar to the kinds of counterterrorism campaigns that we've been engaging in consistently over the last 5, 6, 7 years.
Es wird nicht der Irakkrieg, es wird so etwas Ähnliches sein wie die Antiterrorismus-Kampagnen, die wir in den letzten Jahren betrieben haben, sagt Obama. Die New York Times berichtet schon jetzt über die Pläne und sie beruft sich dabei auf das Pentagon. Danach hat die erste Phase schon mit den Luftangriffen gegen die Islamisten begonnen. Als nächstes sollen dann das irakische Militär und kurdische Kämpfer ausgebildet und mit Waffen unterstützt werden. Die 3. Stufe sieht demnach vor, die IS auch in Syrien zu zerstören. Insgesamt könnte der Einsatz laut dem Bericht bis zu 3 Jahre dauern.
Und sonst in der Welt?
In Afghanistan sind die Gespräche zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten in einer Sackgasse gelandet. Das erklärte Abdullah Abdullah, der die erste Runde der Wahl im April gewonnen hatte. Bei einer anschließenden Stichwahl hatte dann aber sein Mitbewerber Ashraf Ghani mehr Stimmen geholt. Abdullah will das Ergebnis wegen Betrugs nicht anerkennen und auch nicht weiter mit Ghani verhandeln. Die Möglichkeit einer Machtteilung zwischen beiden Kandidaten und damit einer Einheitsregierung ist damit offenbar vom Tisch. Dadurch hängt die politische Zukunft Afghanistans weiter in der Luft. Zum Ende des Jahres verlassen die ausländischen Kampftruppen das Land. Ob Berater und Ausbilder noch länger bleiben, hängt von einem Stationierungsabkommen ab, das der neue Präsident unterschreiben muss. In der ungarischen Hauptstadt Budapest hat die Polizei den Sitz einer regierungskritischen Stiftung gestürmt. Ökotars verwaltet Gelder, die ungarischen Nichtregierungsorganisationen zur Verfügung stehen. So fördern die Nicht-EU-Staaten Norwegen, Island und Liechtenstein staatliche Institutionen und Vereine in Osteuropa. In Ungarn sind es vor allem Projekte, die für Menschen-, Bürger- und Minderheitenrechte kämpfen. Was genau Ökotars im strafrechtlichen Sinn vorgeworfen wird, ist nicht bekannt. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hatte allerdings schon vor Wochen angekündigt, gezielt gegen Organisationen vorzugehen, die aus dem Ausland finanziert werden. Seiner Meinung nach sind das nämlich bezahlte politische Aktivisten, die in Ungarn ausländische Interessen durchsetzen wollen. Neuseeland hat einen neuen Botschafter für den Nahen Osten, doch den will Israel nicht akzeptieren. Das hat Israel Neuseeland vor ein paar Tagen mitgeteilt. Der Grund? Jonathan Kerr soll von der Türkei aus nicht nur für Israel zuständig sein, sondern unter anderem auch für die Palästinensergebiete. Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums sagte, die Entscheidung decke sich mit der gängigen Praxis, dass das Ministerium keine ausländischen Diplomaten akkreditiert, die auch Ansprechpartner für die Palästinenser sind. Das habe nichts mit Neuseeland zu tun. Der Sprecher erklärte, gegen Kerrs Vorgänger im Amt habe man nichts gehabt, weil Israel nicht klar gewesen sei, dass sie auch für die Palästinenser zuständig waren.
Wissensnachrichten.
Bei der Ebola-Epidemie in Westafrika ist die Not so groß, dass inzwischen experimentelle Medikamente eingesetzt werden. Für die Zukunft wäre es aber auch wichtig, eine Impfung zu haben. Doch auch Impfstoffe stecken noch im Versuchsstadium. Wissenschaftler vom US-Institut für Infektionskrankheiten schreiben jetzt im Fachjournal Nature Medicine, dass ihr Impfstoffkandidat erfolgreich an Affen getestet worden ist. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten, wie gut hilft der Impfstoff denn?
Die Forscher haben Tests über verschiedene Zeitspannen gemacht. Sie infizierten geimpfte Affen ein paar Wochen nach der Impfung mit dem Ebola-Virus. Die Affen überlebten alle, anders als nicht geimpfte Affen. Und dann haben die Wissenschaftler auch zum ersten Mal, wie sie schreiben, die Langzeitimmunität getestet.
Was heißt das, Langzeitimmunität?
Die Forscher infizierten andere Affen 10 Monate nach der Impfung. Und die Affen überlebten auch alle, wenn sie nach einer ersten Impfung noch eine Auffrischimpfung bekommen hatten. Wenn sie nur die erste Impfung bekommen hatten, war nur ein Teil von ihnen vor Ebola geschützt, aber immerhin.
Das klingt vielversprechend. Lassen sich die Affenstudien dann jetzt auch auf Menschen übertragen?
Das ist jetzt natürlich genau die interessante Frage. Ein Forscher, der nicht an der Studie beteiligt war, der Molekularvirologe Jonathan Ball aus Großbritannien, hält den Ansatz für ermutigend, weil Impfstoffkandidaten, die nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren, aber für andere Krankheiten gedacht sind, schon in klinischen Tests am Menschen wirksam waren.
Und wann soll es diese ersten Tests am Menschen mit dem Ebola-Impfstoffkandidaten geben?
Die erste klinische Versuchsreihe an Menschen läuft sogar schon, nämlich in den USA. Das sind aber alles noch sehr kleine, vorbereitende Tests mit wenigen Probanden. Das ist die Phase 1 von insgesamt 4 Phasen, die normalerweise bei der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen passieren.
Könnte man den Stoff aber nicht trotzdem jetzt in Westafrika schon einsetzen? Das machen Mediziner ja auch gerade schon mit diesen experimentellen Medikamenten.
Das wird natürlich auch schon diskutiert, aber das US-Institut für Infektionskrankheiten will auf jeden Fall erst abwarten, was die Ergebnisse der Tests aus Phase 1 sind.
Und ist es nicht so, dass eine Impfung sowieso schon zu spät kommen würde?
Das ist nicht unbedingt so, denn der Impfschutz bei den Affen war ja schon noch ein paar Wochen da. Das könnte in Zukunft helfen, zu verhindern, dass aus einem Ebola-Ausbruch eine richtige Epidemie wird.
Und auch eine andere Wissensmeldung von heute hat mit Schutz vor Krankheiten zu tun. Helmholtz-Forscher sagen, ein Tierfell ist ein prima Asthmaschutz. Wie das bitte? Es ist doch voller Mikroben, oder wie ist das?
Ja, das ist richtig, aber genau das könnte schützend wirken und auch noch ausgerechnet bei Neugeborenen. Die Wissenschaftler haben 3000 Kinder untersucht und festgestellt, wenn sie die ersten 3 Monate ihres Lebens auf einem Tierfell geschlafen hatten, sank das Risiko, dass sie später Asthma entwickelten. Es ist schon länger klar, dass eher Stadtkinder Asthma und Allergien kriegen. Die Bauernhofkinder kommen dagegen öfter in Kontakt mit Mikroben und Pilzen aus Rinderfell oder Stroh. Ihr Immunsystem gewöhnt sich dran und reagiert nicht über. Diese alte Geschichte mit dem Spielen im Dreck, das kennt man ja. Und wenn in der Stadt wenig Dreck und wenig Tier zur Verfügung steht, dann tut es eben ein Tierfell ähnlich gut, sagen die Forscher.
Und dann haben
andere deutsche Wissenschaftler noch herausgefunden, dass es bei Spermien verschiedene Schwimmstile gibt.
Ja, quasi Brust- oder Rückenschwimmen, könnte man sagen.
Aber Arme und Beine können die doch gar nicht nutzen dafür.
Nee, die fehlen natürlich. Aber sie können ihren Schwimmstil mit der Rotation des Kopfes und der Längsdrehung vom Rest beeinflussen. Außerdem heften sie sich für wenige Sekunden an andere Spermien an und schwimmen danach dann alleine weiter. Also so eine Art Gruppenschwimmen zum Teil. Und beide Techniker machen die Spermien schneller, aber am Ende an der Eizelle gewinnt dann trotzdem nur eines von mehreren Millionen.
Und was soll uns diese Erkenntnis jetzt bringen?
Die Wissenschaftler hoffen, dass es bei der Behandlung von Fruchtbarkeitsstörungen hilft oder bei der künstlichen Befruchtung. Denn oft liegt das Problem ja darin, dass die Spermien nicht beweglich genug sind.
Dankeschön, Britta Wagner aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Im Norden, Osten und südlich des Mains gibt es auch heute Abend Regen und manchmal sogar Gewitter. Dazu 7 bis 15 Grad. Morgen sieht es ähnlich aus. Bei Temperaturen zwischen 17 und 25 Grad wird es bewölkt. Zwischendurch kommt aber auch mal die Sonne raus.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.